Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Lage im Nahen Osten ist besorgniserregend. Die Gefahr ist groß, dass der Gaza-Krieg zu einem Flächenbrand wird. Und noch ist nicht abzusehen, wann der Krieg endet. Bislang konnten sich die terroristische Hamas und die israelische Regierung trotz diplomatischer Bemühungen nicht auf eine Waffenruhe einigen. Israel hat seit der Parlamentswahl vor 2 Jahren die wohl am weitesten rechtsstehende und religiöseste Regierung, die das Land je hatte. Wie stark prägen die religiösen Rechten und die extremen Rechten die israelische Politik und wie denken sie über ein Ende des Krieges in Gaza? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Peter Lintl. Er ist Experte für den Nahostkonflikt und arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Lintl, die Regierungskoalition unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu besteht aus insgesamt 6 Parteien. Einige davon sind streng religiös. Was zeichnet diese Parteien aus?
Ja, ich würde sagen, die Mehrheit der Parteien ist streng religiös. Lediglich der Likud ist an und für sich eine säkulare Partei, auch wenn sie religiöse Knesset-Abgeordnete hat. Ja, was zeichnet diese Parteien aus? Ich glaube, man kann in 2 Gruppen unterteilen. Einmal die große Gruppe nationalreligiöser Parteien und die andere Gruppe sind die ultraorthodoxen Parteien. Die nationalreligiösen Parteien glauben, dass das Land großes heilig ist, dass man das Land erobern muss. Und die Parteien, die hier vertreten sind, werden oftmals auch zu Recht meines Erachtens als rechtsextrem bezeichnet. Und es sind diejenigen Stimmen, die auch Gaza wieder besiedeln wollen, die mitunter die Palästinenser aus Gaza, aus dem Westjordanland vertreiben, migrieren, wie auch immer wollen. Also die Stimmen sind wirklich sehr radikal. Und die Ultraorthodoxen hingegen sind politisch, was den Konflikt betrifft, moderater. Sie stehen auch rechts von der Mitte im israelischen Spektrum. Aber deren Hauptaugenmerk liegt auf der Finanzierung ihrer Tora-Schulen, auf dem jahrelangen, jahrzehntelangen Tora-Studium der Männer und vor allem auf dem Schutz ihres Milieus. Das heißt, auch wenn sie im Konflikt politisch rechts stehen, sind sie nicht diejenigen, die wir wirklich ideologisch, so wie es die Nationalreligiösen sind, involviert sind.
Wie denken denn diese Parteien, so unterschiedlich sie sind, über ein baldiges Ende des Krieges in Gaza?
Die nationalreligiösen Parteien lehnen das kategorisch ab. Sie lehnen einen Geiseldeal ab, wenn dieser auf Kosten eines Kriegsendes kommen würde. Und wie gesagt, sie wollen den Gazastreifen wieder besetzen und idealiter wahrscheinlich auch einen Bevölkerungstransfer der palästinensischen Bevölkerung nach in den Sinai oder woanders hin vollziehen. Bei den Ultraorthodoxen ist das Bild etwas, oder Charedim, wie sie auch genannt werden, ist das Bild etwas heterogener. Aber viele Stimmen würden zumindest sagen, ja, das Wichtigste ist das Schutz des jüdischen Lebens, Pikuach Nefesh. Also für diese Parteien ist in der Regel, hat ein Geiseldeal die größere Priorität.
Was bedeutet das jetzt für die Verhandlungen über eine Waffenruhe, wie sie derzeit stattfinden?
Für die Waffenruhe bedeutet das, dass der Ministerpräsident Netanyahu vor allem von den radikalen nationalreligiösen Parteien unter Druck gesetzt wird, weil diese eben behaupten, bis dazu, wenn ein solcher Geiseldeal, wie er jetzt auf dem Tisch liegt, vollzogen würde und damit quasi auch zumindest ein mehrmonatiges Ende des Krieges stattfinden würde, würden sie die Koalition verlassen. Und das ist natürlich ein enormer Druck, der auf Netanyahu ruht. Ob das dann wirklich der Fall ist, wird man sehen. Aber das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ein solcher Geiseldeal bisher nicht zustande kam.
Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres ist ja eine Zwei-Staaten-Lösung erst einmal in weite Ferne gerückt. Kaum jemand hält diese Lösung zurzeit für möglich. Wie sehen die verschiedenen Parteien in der israelischen Regierung die Zukunft der Palästinensergebiete? Sie hatten gerade schon angesprochen, dass man eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens befürwortet. Wie sehen insgesamt die Parteien die Zukunft der Palästinensergebiete?
Im Moment sind sich alle Parteien in dieser Koalition sehr einig, dass es keinen palästinensischen Staat geben sollte, dass man idealiter auch das Westjordanland annektieren sollte. Unterschiedliche Stimmen gibt es bezüglich Gazas. Da sprechen nur die Radikalen wirklich von einer Wiederbesiedlung. Der Likud sieht das nicht so. Aber dieses Thema Annexion ist eigentlich ein Mainstream-Thema der israelischen Rechten geworden. Und zwar schon seit 2015 oder so. Und das ist in dieser Regierung ganz klar. Der erste Satz des Koalitionsvertrages lautet ja, dass nur Israel oder das jüdische Volk ein exklusives und historisches Recht auf das Land hat, das wir heute als Westjordanland bezeichnen oder im israelischen Duktus Judäa und Samaria, also die biblischen Gebiete. Dass die Palästinenser hier ein Recht auf dieses Land hatten, davon wird gar nicht gesprochen. Nochmal, auch hier vielleicht ein Satz noch. Die Charedim, die Ultraorthodoxen, sehen das etwas zurückhaltender. Sie sagen, im Moment sehen wir das so, aber sie stellen auch in den Raum, dass sie ihre Position diesbezüglich gegebenenfalls auch wieder ändern könnten.
Welche Rolle spielen dabei religiöse Vorstellungen?
Bei den nationalreligiösen Parteien sind religiöse Vorstellungen ganz zentral. Für sie ist das biblische Land Israel. In weiten Teilen der nationalreligiösen herrscht ein messianischer Glaube vor, insbesondere bei den Parteien, die gerade in der Koalition sind. Und das heißt, die Vorstellung, dass man das Land besiedeln, annektieren muss, um das Kommen des jüdischen Erlösers voranzutreiben. Und das ist ein ganz zentrales Merkmal der nationalreligiösen Lehre. Bei den anderen Parteien, wie gesagt, bei dem Likud spielt zum Teil ein religiöses Motiv eine Rolle, weil viele religiöse Abgeordnete dabei sind. Aber hier wird eher ein nationalistisches oder mitunter auch ein Sicherheitsargument angebracht.
Welches Bild haben die Religiösen und Nationalreligiösen denn vom Staat Israel?
Für die Nationalreligiösen ist der Staat Israel für fast alle heilig. Er ist ein Anzeichen der beginnenden Erlösung. So in der dominanten Lehre der Rabbiner Cook, also der Ideengeber dieser Strömung. Und damit ist der Staat natürlich ganz zentral. Bei den Ultraorthodoxen ist es wesentlich komplexer, weil sie eigentlich historisch gesehen Antizionisten oder zumindest Azionisten sind. Und die haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Staat. Das kann mal funktionell sein. Der Staat ist dann gut, wenn er uns nützt. Aber er kann auch sehr schlecht sein, zum Beispiel, wenn der Staat ultraorthodoxe junge Männer ins Militär zwanghaft einziehen will. Also da ist es wesentlich komplexer.
Der rechtsextreme israelische Politiker und Sicherheitsminister Ben-Gvir hat ja in der vergangenen Woche mit 2000 Anhängern auf dem Tempelberg in Jerusalem gebetet und dort die israelische Flagge gehisst. Juden dürfen den Tempelberg mit Felsendom und Al-Aqsa-Moschee zwar betreten, aber dort nicht offiziell beten. Der Tempelberg ist einer der umstrittensten heiligen Orte der Welt. Was ist von so einer Aktion zu halten?
Das ist natürlich eine bewusste Provokation. Ben-Gvir hat das in der Vergangenheit schon gemacht und hat das auch wiederholt, um zu unterstreichen, dass der Tempelberg nicht nur für jüdische Menschen betretbar ist und dass man auch dort beten kann, sondern eigentlich auch, um eine Hoheit auf diesem Tempelberg zu unterstreichen. Umgekehrt wiederum, die Charedim, die Ultraorthodoxen, lehnen das aus religiösen Gründen ab, weil die sagen, Juden dürfen dort überhaupt nicht beten, weil es heilige Stätten gibt, die von dem Großteil der Juden überhaupt nicht betretbar sind. Also auch hier gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen des Ganzen, aber natürlich sicherheitspolitisch ist das eine Provokation, weil das Thema so sensibel ist, auch in der muslimischen Welt.
Wie werden solche Provokationen in der israelischen Bevölkerung wahrgenommen?
Sehr unterschiedlich. Viele sagen in der Tat, dass das gefährlich sein kann, weil eben die Situation ohnehin schon angespannt ist. Andere wieder unterstützen das. Also vor 2 Jahren gab es eine Umfrage, wo die jüdische Bevölkerung in Israel gespalten war. 50% sprachen sich dafür aus, dass es ein Recht für Jüdinnen und Juden dort zu beten geben sollte. Andere hingegen sehen die Provokation und die Gefahren, die damit einhergehen.
Denn schließlich ist der Tempelberg stark auch islamisch geprägt durch die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom.
Genau. Also er hatte auch in der Vergangenheit immer wieder, ob als Vorwand oder als tatsächlicher Grund, wurde jedenfalls der Tempelberg als Anlass genommen für bewaffnete Konflikte, mehrmals mit der Hamas. Aber auch wenn man zurückdenkt, vor dem Beginn der zweiten Intifada, als Ariel Sharon auf den Tempelberg gegangen ist, es waren immer Gründe, warum ein Konflikt herbeigeführt, gesucht wurde.
Die Mehrheit der Israelis hat bei der letzten Wahl nicht die streng religiösen oder ultranationalistischen Parteien gewählt. Das ist eigentlich eine Minderheit, ich glaube von circa 30%. Wie zufrieden ist denn die israelische Bevölkerung mit der Regierung?
Aktuell oder seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas, gibt es sehr viel Protest, Unzufriedenheit mit der Netanyahu-Regierung, aber vor allem, weil sie diesen Terroranschlag eben nicht verhindert haben. Das hat weniger mit den religiösen Motivlagen zu tun, obwohl die auch eine Rolle spielen. Vorher gab es ja die sogenannte Justizreform und auch da gingen sehr viele Menschen gegen diese Regierung auf die Straße. Und hier kann man schon eher sehen, wie religiöse Motive eine Rolle spielen, weil natürlich die Justizreform ein Versuch war, Aspekte der liberalen Demokratie, die es in Israel gibt, abzuwickeln. Und diese Regierung hatte wahrscheinlich seit ihrer Wahl keine Mehrheiten mehr, aber nicht notwendigerweise deswegen, weil sie religiös ist, sondern weil sie agiert, wie sie agiert, in einer gewissen Radikalität.
Aber die religiösen Vorstellungen, die in dieser Regierungskoalition eine Rolle spielen, wirken doch da hinein.
Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, nicht alle nationalen Religiösen sind so extrem, wie es die Vertreter in der aktuellen Regierung sind. Aber das sind besonders extreme Vertreter und die setzen Netanyahu unter Druck, auch was diese Kriegsführung betrifft. Selbst wenn sie nicht wirklich diejenigen sind, die über die Kriegsführung entscheiden, muss man doch sagen, dass sie Netanyahu ein Stück weit unter Druck setzen, weil der ist wiederum ja auf diese Parteien angewiesen. Die sind seine Mehrheitsbeschaffer. Ohne die würde er wahrscheinlich kein Ministerpräsident mehr bleiben. Von daher haben diese Parteien auch Einfluss.
Sagt Peter Lintl, Experte für den Nahostkonflikt und Mitarbeiter in der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Lage in Israel. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.